unser Glaube. Ich möchte diese zwei Teile nehmen. Zuerst, erster Teil, Vertrauen in den Heilsplan Gottes. Erster Teil vom Glaube ist der Glaube, der uns die Rettung gibt. Der Glaube, wo wir in unserem Leben entdeckt haben, ich war mein eigener Meister, ich habe gelebt nach meinem persönlichen Willen, ich will von Meister wechseln. Ich will Jesus als meinen Meister. Du kannst das ganze Leben in einer Gemeinde sein, ohne Jesus als Meister haben. Denn es gibt immer die Möglichkeit, dass wir tun, als ob. Das ist die Möglichkeit. Das hat es immer gegeben. Nur das wirkliche Problem ist, dass du dann nicht in eine Freude hineinkommen kannst, weil du nicht Jesus als Meister hast. Und das zweite große Problem ist, dass du eigentlich gar nicht gerettet bist, dass du ewig verloren bist, weil Jesus nicht dein Heiland ist. Wenn wir sehen, zum Beispiel in Johannes 3, ihr kennt alle dieses Kapitel, wo das Treffen ist von Jesus mit Nikodemus in der Nacht. In Johannes 3, da hat Jesus ihm gesagt, dass der Nikodemus muss wiedergeboren sein, neugeboren, durch den Geist Gottes geboren. Und klar, der Nikodemus wusste nicht, wie das ging. Er war ein alter Mann, hat sich gesagt, was, normal geboren sein? Ja, wie geht das? Er hat sofort Anatomie gedenkt, gell? Menschenkunde gedenkt. Er hat gesagt, naja, das kann ja gar nicht gehen, das Ding, ja? Und Jesus musste ihm sagen, du siehst ja, wie es geht mit dem Wind. Du weißt nicht, wo der Wind herkommt, wo er hingeht, aber du siehst, wenn der Wind durchgeht. Wir haben es gemerkt mit den Stürmen in der letzten Zeit. Ne? Man hat gemerkt, wo der Wind durchgegangen ist. Und so ist es auch mit Gottes Geist. Wenn Gottes Geist in dein Leben führen will und dir zeigen will, dass du Sünder bist, dann hast du zwei Möglichkeiten. Dass du widerstehst, oder dass du dein Haupt neigst. Im Sturm gibt es Bäume, die widerstehen und andere, die zerbrechen. Und wenn Gottes Geist wirkt auf dein Leben und wenn du weißt in deinem Herzen, ich habe Jesus noch nicht als Meister, dann hast du zwei Möglichkeiten. Und vor diesen zwei Möglichkeiten bist nur du verantwortlich, keiner anderen. Die Möglichkeit, dein Haupt zu beugen und Gott zu sagen, Herr, ich brauche dich. Oder die Möglichkeit, fest dagegen zu stehen. Wenn du fest dagegen stehst, kann es aber auch so sein, dass mal der Geist Gottes so fest weht, dass du zerbrichst. Dass du zerbrichst. Es gibt Bäume, viele, die zerbrochen sind im Sturm, im Dezember. Und zerbrechen kann sein, dass Gott eine Zeit lang mit dir redet, der Wind geht, du spürst ihn, du widerstehst und dass eine Zeit kommt, wo Gott dich zerbricht. Das wäre tragisch. Das muss nicht so sein. Denn wir können unser Haupt vor Gott beugen und ihn annehmen. Nikodemus kannte sehr gut das Alte Testament. Er war ja ein Gelehrter in Sachen Religion. Im Judaismus war er ganz einen großen Belehrten. Und Jesus konnte ihm sagen, wie es war im Alten Testament. Er wusste, dass Nikodemus das versteht. Und er hat ihm gesagt, du weißt, das ist wie mit Mose in der Wüste. Der Menschensohn wird hochgemacht und wer an den Menschensohn glaubt, der wird gerettet. So wie Mose in der Wüste mit den Schlangen, die das Volk gestochen haben, da musste Mose eine Schlange aus Eisen hochmachen und alle, die daran geschaut haben, wurden geheilt. Stell dir mal vor, du wärst da in der Wüste gewesen mit Mose, ja? Und hättest doch ein wenig überlegt, ja? Du überlegst ja immer, oder? Kannst nicht egal was machen, ja? Da hast du überlegt, bist in die Schule gegangen, gell? Bist du, hast nicht der letzte Kopf, oder? Hast du etwas drin, ja? Okay. Und dann sagt der gute alte Mose, wer an dieses Eisen schaut, der wird geheilt. Da sagst du deinem Kollegen daneben, du, der gute Mose, der wird wirklich alt, ja? Der hat Probleme, der Mose. Der musste zum Psychiater gehen. Der hat wirklich Probleme. Denn ich verstehe was, oder? Wenn eine Schlange mich gestochen hat, das hat doch mit dem Blut zu tun. Was hat das mit auf ein Eisen zu schauen, ja? Das klappt doch gar nicht, ja? Auf diese eiserne Schlange schauen kann doch nichts ändern an meinem vergifteten Blut. Wo ist denn da die Logik, ja? Nur war es so, dass alle die geglaubt haben, waren am anderen Morgen lebendig und alle anderen, die nicht geglaubt haben, die waren trocken im Sand, gestorben. Denn der Heilsplan hat Gott gegeben. Gott hat als Heilsplan Jesus gegeben und wer an ihn glaubt, wird gerettet. Und du kannst dir sagen, ja, aber Moment, ich habe doch studiert. An Jesus glauben, der vor 2000 Jahren gestorben ist und scheinbar, sagen manche, auferstanden ist, das soll jetzt was ändern in meinem Leben und noch dazu mir ewiges Leben geben? Ja, bitte, ich bin doch nicht ganz blöd, ja? Aber die Realität ist, dass der Heilsplan Gottes von Gott gegeben ist und dass es keinen anderen Weg gibt als den, der Gott gegeben hat. Also der erste Schritt von unserem Glauben, der grundsätzliche Glauben, ist das Vertrauen, der erste Punkt, Vertrauen in den Heilsplan Gottes. Das musste Nikodemus hören, er musste es verstehen. Es ist gerade ein Moment, dass alle rausschauen können, es schneit. Nein, aber schaut jetzt mal richtig raus, oder? Überall könnt ihr schauen, durch da schneit es, gell? Okay? Schön, jetzt haben wir es gesehen, es schneit. Das ist aber auch schön, wenn es schneit, oder? Muss man zugeben, sogar wenn es Sonne hat und schneit. Das ist schön. Der Glaube, den wir haben an Jesus, dieser Glaube wurde von Gott selber gewirkt. Das soll uns tiefst dankbar machen. Ja? Der Glaube, sogar der Glaube an Gott haben wir nicht selber erfunden. Er hat den Heilsplan gegeben und der Heilige Geist hat sogar uns geholfen, dass wir glauben können. So fest hat Gott uns lieb, dass er uns den ganzen Heilsplan gibt und noch dazu, dass er wirkt mit dem Heiligen Geist, dass wir glauben können. Wie groß ist unser Gott? Niemand konnte Gott zwingen, eine Möglichkeit zu geben, dass wir gerettet werden. Niemand. Er hat frei entschieden, dass er eine Rettung gibt für die Menschen. Niemand konnte Jesus zwingen, ans Kreuz zu gehen. Er ist freiwillig an das Kreuz gegangen. Das kann ich gar nicht fassen. Dass man so viel Liebe haben kann, dass man sein Leben geben kann für Menschen, die gegen einem sind, für Feinde. Unerhört. Kann man nicht begreifen. Das ist viel zu viel Liebe. Kann man nicht fassen. Der zweite Teil für uns, die wir gläubig sind, unser Glauben im Alltagsleben. Ich würde sagen, wie können wir wachsen in unserem Glauben? Klar, wenn jemand da ist, unter uns ist, der noch nicht Jesus als Retter angenommen hat, dann bitte, lass diesen Tag nicht durchgehen. Ich möchte sagen, dir Mut machen, du kannst nicht mehr Sünder sein als Sünder. Und die Gnade genügt auch für dein Leben. Und wir haben natürlich Zeit miteinander, wenn du ein Gespräch willst, Zeit miteinander während diesem Tag, um darüber zu sprechen, wie es schön ist, Gottes Kind zu werden. Mein Tisch hat Probleme. Das ist ein. Also es ist noch nicht alles perfekt mit dem Materialismus, habt ihr gemerkt? Es gibt noch Sachen, die noch perfekter sein können. Der Glaube im Alltagsleben. Für uns Gläubige, die Jesus angenommen haben in unserem Herzen, was heißt jetzt Glauben in unserem Alltagsleben? Wir glauben, wir haben Vertrauen in den Heilsplan Gottes. Und jetzt als Gläubige, was ist Glaube im Alltagsleben? Wie kann der Glauben wachsen? Da möchte ich im Jakobusbrief, wenn ihr eure Bibel habt, Jakobus, Jakobusbrief, der Jakobus hat ja das vor allem an verschiedene Gemeinden geschrieben, diesen Brief. Der Jakobus war ein Halbbruder, wenn man so sagen kann, von Jesus. Er kannte ihn von, als er schon in der Werkstatt gearbeitet hat. Jesus hat ja Minimum 15 Jahre gearbeitet als wie sagt man wieder? Charpentier? Zimmermann, jawohl. Und Zimmermann in seiner Zeit, das war eigentlich der, der das ganze Haus baute, in der Zeit Jesu, ja, als Zimmermann war er. Und seine Brüder, die haben ja nicht an ihn geglaubt, seine Halbbrüder, ne? Die haben nicht an ihn geglaubt und haben immer wieder geschaut, wie er ist und so, und haben nicht verstanden, wie er ist. Aber sie haben gesehen, wie er 15 Jahre lang in der Werkstatt und auf dem Bau gearbeitet hat. Es musste bestimmt vieles da gewesen sein, wo wir vieles gelernt hätten von Jesus in der Werkstatt. Manchmal denke ich, schade, dass wir keine Schriften haben, he? Von Jesus in der Werkstatt. Aber es musste höchst interessant sein. Aber die Brüder, die zweifelten alle. Bis das Ziel am Ende war, als Jesus auferstanden ist. Und da haben verschiedene von seinen Brüdern geglaubt. Der Juda hat geglaubt, Jude, der das Buch, das, wie sagt man auf Deutsch, Jude, das kleine Buch Jude? Judas oder Jude? Nein. Judasbrief oder was? Ja? Hat geglaubt und auch der Jakobus. Und eben der Jakobus, der sagt uns in dem ersten Kapitel von seinem Brief, sagt er uns, wenn jemand von Weisheit fehlt, dann geht zu meinem großen Bruder, er sagt es nicht so, er sagt dann, geht zu Jesus, der hat die Weisheit. Ist doch schön, wie der Mann, der so viel neben Jesus war und ihn gesehen hat, wie er gelebt hat, sagen kann, ich weiß, dass er die Weisheit hat. Denn ich habe ihn gesehen, ich habe ihn erlebt, ich habe gesehen, wie er ist. Ich lese Kapitel 1 vom Vers 2 weg. Meine lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfertung fallet und wisset, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, auf dass ihr seid vollkommen und ohne Tadel und kein Mangel an euch sei. Erste Gedanke, wie wächst der Glaube? Der Glaube wächst durch Probe. Er wird auf die Probe gestellt. Er wird auf die Probe gestellt durch Anfechtungen. Ich treffe immer wieder Gläubige, die meinen, wenn man gläubig ist, dann sollte es doch besser gehen, leichter gehen. Da sollten wir doch viel weniger Anfechtungen haben. Aber die Bibel sagt, ich würde sagen im Gegenteil, die Bibel sagt, unser Glaube wächst durch das, dass er auf Probe gestellt wird. Ich meine, wir haben oft so wenig Glaube, weil wir so wenig den Glauben brauchen. Es kann ganz einfach, auf ganz einfachem Gebiet sein in unserem Leben. Ich weiß, wie es schön war, in diesen Zeiten, wo wir ganz am Anfang von unserem Eheleben, als wir Miriam bekamen, unser erstes Kind, da war plötzlich eine Zeit da hatten wir nichts mehr zum Essen und nichts mehr für Mimi. Wir hatten kein Geld, um Pulvermilch zu kaufen für Mimi. Und da ist interessant, wie das eine auf Probe stellen ist vom persönlichen Glauben. Wie du dann auf die Knie gehen kannst und dem Herrn sagen kannst, Herr, ich kann noch eine Zeit lang leben ohne Ernährung, aber Mimi braucht Milch. Ja? Die muss leben. Du hast sie gegeben. Aber wie oft haben Ursula und ich nachher später gesagt, zum Glück hat Gott es ermöglicht, dass wir solche Situationen haben. Denn wir haben entdeckt durch Aufprobestellung, dass der Glaube an Gott wirklich ein Vertrauen sein kann, wo Gott die Antwort gibt. Das ist wunderbar. Wir hatten den nächsten Morgen vor der Tür im Hof, wir wohnten in einem ganz alten Haus in dieser Zeit, wie ein Bauernhof am Eingang. Im Hof, da war eine große Kiste mit Esswaren und mit Pulvermilch für das Kind und genau die Marke, die Sorte Milch, die wir ihm gaben. Ja. Ich weiß, dass diese Kiste nicht vom Himmel runtergefallen ist, sonst wäre sie in Stücke gewesen. Gell? Aber ich weiß heute noch nicht, wer diese Kiste dahingestellt hat. Aber ich weiß, dass Gott in dieser Gegend, wo wir waren, ein fast nicht mehr Glauben brauchen. Ich weiß von einem Moment auch im Dienst, wo wir plötzlich nicht mehr genügend Geld hatten, um eine Rechnung zu bezahlen. Wir haben nie mit Verspätung Rechnung bezahlt. Aber wir hatten noch ein wenig Geld. Aber es genügte nicht für die Rechnung zahlen. Ja? Da hat mir meine Frau Ursula hat mir gesagt, du Dani, das genügt ja nicht. Weil es nicht genügt, könnten wir das in eine andere Mission schicken. Es genügt ja sowieso nicht. Ja? Da habe ich gesagt, tue, gell, tue. Wenn schon nicht genug ist, dann ist besser alles wegmachen, oder? Dann weiß man wenigstens, es genügt nicht, ja? Mathematisch habe ich ein Problem so mit solchen Gedanken, ja? Aber diese Rechnung mussten wir bezahlen, wie die meisten Rechnungen, mit 30 Tage Zeit, um sie bezahlen, ja? Und in diesen Tagen hat der Herr das Geld gegeben für die Rechnung bezahlen und noch viel mehr dazu. Aber ich finde es schön, dass wir Möglichkeiten haben, unseren Glauben auf Probe zu stellen und zu üben. Und dass wir so auch in unserem Leben ganz konkret erleben, auf Gott, mit Gott kann man rechnen. Es wäre interessant zu wissen, wo du in deinem persönlichen Leben Situationen hast, wo du ganz konkret mit Gott rechnest. Sie sind wichtige Situationen. Du hast vielleicht in manchen Gebieten Schwierigkeiten, wo es wichtig ist, dass du mit ihm rechnest. Diese Schwierigkeiten sind da, dass dein Glaube in Probe gestellt wird. Diese Schwierigkeiten sind nicht da, dass du zerdrückt wirst von Gott. Diese Schwierigkeiten sind auch nicht ein Zeichen, dass Gott dich vergessen hätte. Absolut nicht. Er hat dich nicht vergessen. Er ist nur in deinem Leben dich am Schulen im Glauben. Und darum brauchst du diese Schwierigkeit, um dein Glauben zu üben. Der Glaube wird wachsen, durch auf Probe gestellt werden. Die Anfechtungen werden unseren Glauben stärken und wir werden bewährt. Und in diesen Anfechtungen wird auch in unserem Leben immer mehr Geduld wachsen. Geduld wachsen. Scheint mir schön, wenn wir miteinander lernen, so unseren praktischen Glauben auszuüben, da werden wir auch mit anderen Menschen immer liebevoller umgehen. Denn dann wissen wir, wie wir persönlich schwach sind in unserem Glaubensleben. Und wenn ein anderer Zweifel hat an einem Bruder oder Mühe hat mit einer Anfechtung, da kommen wir nicht von hoch oben und sagen, was, du hast Mühe mit der Anfechtung? Ja, du musst nur glauben, ja? Zusammenreißen, glauben, da geht alles gut. Da werden wir solche hochmütige Gedankengänge ablegen und selber merken, du, wie bin ich schwach, wenn es geht, um den Glauben wirklich zu üben und zu merken, ja, hier habe ich keine Möglichkeit mehr. Da ist nur und allein noch Gott, der eingreifen kann. Und da merken wir, wie wir klein sind, wie wir einander nötig haben, wie wir das Gebet brauchen. Dann braucht uns niemand zu sagen, du könntest beten. Da sind wir auf den Knien, ja? Und da sind wir am Beten, weil wir ihn brauchen, den Heiland. In diesem Zusammenhang sagt Jakobus in seinem Brief, Kapitel 1, Vers 5, wenn aber jemanden unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gern gibt jedermann und allen mit Güte begegnet, so wird ihm gegeben werden. Ich meine, wir brauchen sehr viel Weisheit. Weisheit ist der gute Gedanke am guten Moment. Der gute Gedanke am guten Moment. Das ist eigentlich Weisheit in der Bibel. Weisheit in der Bibel ist nicht im Zusammenhang mit viel Wissen oder mit viel Studium. Weisheit ist einfach gute Gedanken und gute Moment. Man kann zum Beispiel merken, dass jemand, ein Bruder, eine Schwester, dass jemand in Zorn gekommen ist oder gesündigt hat in der Gemeinschaft und hat den guten Gedanken, ja, dieser liebe Bruder, der sollte jetzt Buße tun, ja, das ist der richtige Gedanken, ja. Aber ihm das sagen, wenn er noch im Zorn ist, das wäre keine Weisheit. Das wäre nur der gute Gedanke, aber ohne Weisheit. Denn wenn man sein eigenes Temperament kennt, dann weiß man, dass wenn man in diesem Moment etwas hört, dass man automatisch auf der Abwehr steht. Weisheit ist dann im Herzen für den Bruder beten. Und wenn man merkt, dass die Sache runtergegangen ist, mal ihm auf die Schulter schlagen, gell, und sagen, du, ich habe gemerkt, wie du gekämpft hast. Ist nicht leicht, gell, wenn man so ein aufbrausendes Temperament hat. Ist gar nicht leicht, das zu erleben. Aber es ist doch so toll, dass wir von der Gnade leben. Ja. Und dann hast du mehr als einmal in einem Gespräch plötzlich einen Bruder, der sagt, du, ich habe aber noch nicht die Sache geklärt mit dem anderen. Ich habe nicht um Vergebung gebetet. Ja, dann mach's doch, gell. Mach das klar. Weisheit ist dem anderen die Tür zur Gnade öffnen. Jeder, der gläubig ist, hat den Heiligen Geist bekommen. Und jeder, der gläubig ist und der sündigt, weiß genau in seinem Herzen, das ist nicht richtig. Hätte ich nicht machen sollen. Da brauchen wir ihm nicht noch mit dem Hammer einen aufzuschlagen, um ihm zu zeigen, dass es falsch ist, denn er weiß es schon. Aber was er nötig hat, ist, dass er hören kann, du, ich weiß selber, wie schwierig es ist und wie die Sünde mich fertig macht. Die Vergebung genügt, Gnade Gottes genügt. Er will dir helfen, er will dir vergeben. Wenn wir im Glauben wachsen, wenn wir mit Gott rechnen, dann entdecken wir auch immer besser, wie wir selber schwach sind. Und darum haben wir immer eine echtere Liebe zu den Brüdern und Schwestern. Wie wächst der Glaube noch? Jakobus 1, Vers 9 bis 11. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe, und der, der reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit der Hitze, und das Gras verwelkt, und seine Blume fällt ab, und seine schöne Gestalt verdirbt. So wird der Reiche in seinen Wegen verwelken. Was will damit Jakobus sagen? Jakobus will damit sagen, dass wir einen ganz anderen Maßstab brauchen in unserem Leben als die Welt. Die Welt meint, Reichtum, das ist Höhe. Und Gott meint, nein, Niedrigkeit im Leben auf dieser Welt, das ist Höhe. Das ist ein ganzes Umdenken. Wenn wir im Glauben wachsen wollen, dann müssen wir die biblische Lebenssicht annehmen. Gott sieht uns auf dieser Welt an als Menschen, die durchgehen, die Fremde sind. Ihr wisst ja gut, als Familien, die von einem anderen Land gekommen sind, ihr wisst ja gut, wie es ist, wenn man als Fremder irgendwo hinkommt. Aber wenn man eigentlich nicht fremd ist, aber man wird doch als Fremden angeschaut. Wie das aussieht, das wisst ihr ja. Und das Schöne ist, dass wir als Gläubige immer auf dieser Welt Fremde sind. Wir sind immer am Durchgehen. Ich sage oft den Leuten, meine Hauptwohnung, die habe ich im Himmel. Hier auf Erden habe ich nur so durchgehende Dinger, gell? Um weiterzuziehen. Aber meine Hauptwohnung ist schon im Himmel. Da ist schon gebaut, alles richtig, alles fertig, ja. Ich habe die Pläne nicht bekommen, aber es ist sicher gut gemacht. Ja? Ich habe Vertrauen da. Ja? Aber das ist alles schon fertig, alles schon klar. Und hier bin ich noch am Durchgehen. Und das gibt eine ganz tolle Haltung im Glaubensleben. Zu wissen, wir sind am Durchgehen und hier auf der Erde hat Gott nur ein Ziel mit mir. Das ist, dass ich in seine Werke hineingehe. Und wenn diese Werke getan sind, dann nimmt er mir weg. Pluff, abfahren. Ja? Denn als Jesus mich zum Glauben gerufen hat, zur Buße, zur Bekehrung, da war es nicht einfach, um mich zu retten. Wenn es für meine Rettung gewesen wäre, da hätte mich Jesus ein paar Sekunden später weggenommen. Er ist gestorben. Denn da war ja alles klar, oder? Da wäre ich bekehrt, Platz im Himmel. Und das wäre einfacher für den Heiland. Er müsste mich nicht während 10 Jahren, 20, 30, 40 Jahren mich tragen, mir immer wieder dasselbe sagen, mir wieder vergeben und nochmal vergeben. Das wäre alles weg gewesen, zack, Schluss, Tod, hoch, fertig, ja? Das wäre für ihn und für mich am einfachsten gewesen. Aber scheinbar war sein Plan nicht einfach meine Rettung. So auch für dich. Du lebst noch physisch, ja? Und weil du physisch noch lebst, heißt das, dass es einen Plan hat für dein Leben. Und in diesen Plan will er dich hineinführen. Und ich finde das so super zu wissen, solange ich atme, ist das ein Beweis, dass ein Plan da ist für mich in dieser Welt. Das stärkt den Glauben. zu wissen, wir sind alle von Gott angesehen als brauchbare Werkzeuge. Nicht einfach als Elemente zum Retten, das ist ja wunderbar, dass wir gerettet sind. Aber jetzt macht Gott mit jedem von uns seine Mitarbeiter. Und in dieser Mitarbeit gehen wir durch die Welt. Und darum sagt Jakobus, dass der echte Glaube hat Werke. Jakobus 1,22. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrüget. Denn so jemand ist ein Hörer des Worts und nicht ein Täter, der ist gleich einem Mann, der sein leiblich Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er gestaltet war. Täter des Wortes. Oder noch Kapitel 2, Vers 17. So auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist der Tod in sich selber. Oder Vers 26, Kapitel 2. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Es ist ganz klar, dass wir nicht durch Werke gerettet sind. Das ist ganz klar. Das war der erste Punkt über Glaube. Wir glauben an den Heilsplan Gottes, das rettet uns. Jesus rettet uns. Aber nachher als Gläubige kannst du nicht sagen, ich glaube, ohne dass Werke der Liebe in deinem Leben sichtbar sind. Das kann sehr schockierend sein. Ich habe Angst, dass es heute sehr viele Gläubige gibt, die gläubig sind im Kopf, aber nach der Bibel nach sind sie nicht gläubig. Nur im Kopf. Ich verstehe Luther, der Reformator, der hat Kommentare geschrieben über alle Briefe vom Neuen Testament, aber nicht über den Jakobusbrief. Denn Jakobusbrief hat er die Strohepistel genannt. Denn er wurde berufen da wo er war als Mönch. Und als er entdeckt hat, wie der Katholizismus total daneben ist, wie die Rettung durch die Werke und durch das Geld, das man gibt, da ist, da hat ihm Gott das offenbart, als er den Römerbrief angefangen hat zu lesen, hat ihm Gott das offenbart und es wurde ihm klar, es gibt nur Rettung durch Glaube, allein durch Gnade, allein durch Glaube, allein durch Gnade und allein Gottes Wort. Und mit diesen drei Solo, mit diesen drei alleine, war der Auftrag vom Luther ganz klar hingestellt. Der Glaube zur Rettung. Aber nachher, als Gläubige, sagt uns Jakobus, aber der Glaube, den du hast, der muss sichtbar werden. Wenn dieser nicht sichtbar wird in Werke, dann hast du keinen Glauben. Wir sind in Europa, haben wir ein großes Problem in unseren Ländern. Wir kommen her von einer judeo-christlichen Zivilisation, also von einem Hintergrund, der markiert wurde vom jüdischen und vom christlichen Glauben markiert. Und weil wir von dem markiert sind, ist in unserer ganzen Gesellschaft hat es verschiedene Strukturen, soziale Strukturen, die noch vom Evangelium her kommen. Hilfe für die Armen, Spitäler, Hilfe für Kranken, und so weiter, Sozialhilfe für solche, die in der Not sind, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Das alles gehörte in den ersten Gemeinden vom Neuen Testament, gehörte das alles zum praktischen Christentum, zur Gemeinde Jesu. In Apostelgeschichte, ihr kennt es ja, da kamen die Apostel zusammen und kamen die Ältesten von der Gemeinde zusammen und haben gesagt, wir müssen Männer haben, die sich kümmern um die Witwen. Denn die Witwen haben nicht mehr genügend zum Essen und kommen nicht aus. Wir müssen, Und dann haben sie Männer rausgesucht, die voller Heiligen Geistes waren. Und die hatten diesen Auftrag. Und alle unsere sozialen Hilfen in unseren Ländern kommen eigentlich vom christlichen Hintergrund. Und jetzt stehen wir in einer Gefahr. Wir stehen in der Gefahr als Gläubige, dass wir meinen, die praktische Hilfe gehört dem Staat. Die soziale Hilfe gehört dem Staat. Und dann kommen wir in die Gefahr, dass wir denken, ich bin gläubig, aber die Not vom anderen, das ist nicht mein Problem. Man kann ja leben in unseren Ländern. Also ist seine Not, er braucht ja nur auf ein gutes Büro zu gehen, wenn er da auf dies und jenes Büro geht, da bekommt er wieder ein wenig Geld, da kann er wieder leben. Wenn er dorthin geht, bekommt er warme Suppe. Wenn er dorthin geht, bekommt er ein Stück Brot, gell? Da kann er ja leben. Wir haben ja sozial alles im Land so gut organisiert. Aber Sozialarbeit, die getrennt wird von der Seele, vom Glauben, ist eigentlich gar keine Hilfe. Und dessen sind wir uns gar nicht mehr so bewusst, dass diesen Menschen gar nicht richtig geholfen wird. Denn sie brauchen praktische Hilfe, aber mit Hilfe der Seele. Und das gehört uns, der Gemeinde. Das gehört uns Gläubigen, alle diese Werke der Liebe, die wir tun können. Ich bin froh, dass so viele Junge da sind. Wenn du mal später ein Haus hast, dann bitte richte doch wenigstens ein Zimmer ein. Eines, gerade eines. Ja? Oder wenigstens eines. Wo Platz ist für einen Mensch, der in der Not ist. Lerne zu, wenn Gott dir eine Familie gibt, dann lebe nicht egoistisch für deine Familie. Es gibt sehr viel gläubige Egoisten. Und das tut mir sehr not. Wo man eigentlich so gut zusammen ist, so gut in seiner Familie ist, dass man Angst hat, dass der Dreck von draußen reinkommt. Klar ist nicht immer angenehm, gell? Wenn du Leute hast, die du reinnimmst, die voller Alkohol sind und auf eine schöne Teppiche einfach, brrr, ja? Ist wirklich Geschmackssache, ja? Da musst du aufpassen, dass du nicht zu teure Teppiche kaufst, gell? Dann ist das nicht so schade. Aber es gibt immer wieder Menschen auf dem Weg, die Gott auf den Weg stellt, dass wir Möglichkeit haben, unser Glaube praktisch auszuleben. Praktisch auszuleben. Der echte Glaube hat Werke. Wenn unser Glaube nur darin besteht, dass wir Bibel kennen, und dass wir ein gutes Glaubensbekenntnis haben und an allen Gemeindestunden sind, da muss ich sagen, ist das wirklich Glaube nach der Bibel? Ist es Glaube? Aber wenn dein Glaube dir ermöglicht, dass du gesehen hast, dass in deiner Straße eine alte Witwe ist, die jeden Dienstag mit Mühe den Mülleimer vor die Tür schleppt und dass du hingegangen bist als Junger und gesagt hast, Entschuldigung, könnte ich nicht am Dienstag kommen und diesen Mülleimer rausfahren? Sie haben doch Mühe damit, mit diesem schweren Mülleimer. Ich möchte gerne das tun für Sie. Da fällt jemand fast an den Boden. Ja? Was, gibt es noch so Junge, die so sind? Das gibt es doch nicht mehr, oder? Gibt es das noch? Und Glaubensleben ist eigentlich das Praktische vom Glaubensleben, öffnet dir die Herzen. Und das möchte ich reinschrauben, so fest ich kann, in deinen Gedankengang. Wenn wir in unserem Leben viele Kontaktmöglichkeiten gehabt haben und mit vielen Menschen zusammengekommen sind, dann war es praktisch fast immer durch Kleinigkeiten. Es waren nie große Dinge. Es waren immer ganz kleine Sachen. Und Jesus hat ja gesagt, wenn wir treu sind in den kleinen Sachen, da wird er uns auch große übergeben und verantwortlich machen über große Sachen. Aber die Kleinen, die können wir tun. Und da haben wir Möglichkeit, unser Glauben auszuleben. Ich denke an die, die hier sind, die in der Schule sind noch, oder? Du wirst dir sagen, dann die Schule, schwer und so. Keine Gläubige, ich bin alleingläubig in der Schule, ich weiß nicht, ob dein Fall ist. Meine Kinder waren immer alleingläubig in Schulen, wo tausend andere waren, ja. Und wenn die Moslem ihre Zeit haben von Ramadan, also vom Fasten, 14 Tagen, haben die Moslem ihre Säle gehabt, mit speziell Säle für ihre Fastezeit. Und immer beim Essen können sie speziell Essen haben, dass es keine Schweinefleisch gibt und so weiter, ja. Und meine Kinder, wenn sie fragten, ob sie eine Zeit haben können oder ein Ort, wo sie mit zwei oder drei zusammenkommen können, die offen sind zum Evangelium, wurde immer nein, nein, nein. Und die haben gelernt, einfach im Schulhof zusammenzustehen, zu beten miteinander, wenn zwei oder drei sich bekehrt haben, und zu arbeiten für den Heiland ohne eine Struktur, ohne Möglichkeiten, die ihnen gegeben sind. Und eigentlich haben wir Möglichkeiten. Du bist vielleicht allein in der Schule und sagst, wie kann ich da, ich bin doch immer der stört da drin. Aber vielleicht hast du in einem Fach gute Noten, vielleicht in einem, weiß ja nicht, ob du in einem Fach. In einem Fach kommst du draus, ja? Das ist dieses Fach, das Gott dir geschenkt hat, dass du in der Klasse einem oder zwei helfen kannst, die gar nicht in diesem Fach draus kommen. Das ist deine Möglichkeit. Der Sami, einer von meinen Burschen, der hatte von klein auf einfach immer wieder gemerkt, wer in der Klasse nicht akzeptiert wird, auf die Seite gestellt wird und wer Mühe hat und wen man auslacht, weil er gar nichts weiß. Und da kam er immer wieder nach Hause und hat gesagt, du Papa, wir müssen für den und den beten. Der kommt einfach nicht raus. Und dann haben wir mit ihm gebetet und überlegt und ihm gesagt, du Sami, was meinst du, wie könnten wir ihm helfen? Meinst du, könnten wir das was tun? Denn wenn wir glauben an den Heiland, müssen wir überlegen, was können wir denn tun für ihn? Ja? Und dann hat Sami angefangen, mit die Not haben, ihnen zu helfen, zu sagen, du, kann ich dich nicht noch versuchen, nochmal zu erklären, ich habe Zeit, kann ich dir das erklären? Ja? Und das hat er jetzt so weitergeführt bis heute, als wo er sein Doktorat hat. Hat er so weitergeführt, immer wieder geschaut, wer sind die, wo sind die, die verstoßen sind und die Mühe haben. Denen will ich helfen. Und dadurch, durch das Üben, glaube ich auf alle Fälle, hat ihm Gott auch die Gabe gegeben, um Lehrer zu werden in einem Fach. Denn er hat gelernt damit, wieder erklären, ein anderes Bild brauchen, dass das andere versteht, und nochmal erklären, ja. Und das gibt ja einen Lehrer am Ende, wenn du immer am Erklären bist. Das gibt einen guten Lehrer, vielleicht ein besserer als der alle Psychologie- und Pädagogikstunden mitgemacht hat, gell? Der einfach immer mit Menschen zusammen ihnen geholfen hat, um zu lernen. Gott gibt Möglichkeiten. An deinem Arbeitsplatz, der nicht in der Schule bist, deinem Arbeitsplatz, hast du vielleicht auch Menschen am Arbeitsplatz selber, die mehr oder weniger verstoßen sind. Das sind Menschen, die einen Freund brauchen, der mit ihnen redet, der höflich ist mit ihnen und der ihnen zuhört. Und da können sich Herzen öffnen. Es gibt überall so Menschen, die auf die Seite gestellt werden. Und wir wissen ja, wie es schwierig ist, denn wir werden ja auch oft auf die Seite gestellt wegen unserem Glauben, gell? Das kennst du ja. Und du weißt, dass es schwierig ist, wenn du auf die Seite gestellt wirst. Aber es gibt Menschen, die auf die Seite gestellt werden, weil man gehört hat, dass ihre Frau oder ihre Tochter oder ihren Großvater oder egal, ja, ganz bösen Typ war, ne? Und dann werden sie auf die Seite gestellt. Und andere werden auf die Seite gestellt, weil sie physisch nicht so schön sind. Wir sind in einer schrecklichen Gesellschaft. Wegen jeder Kleinigkeit kann man auf die Seite gestellt werden. Und so viele Menschen sind in Not und brauchen eigentlich einen Freund. Natürlich ist uns klar, wir Männer kümmern uns um Männer und die Frauen kümmern sich um Frauen, gell? Sonst gibt es immer falsche Geschichten am Ende. Der echte Glaube hat Werke. Da können wir überlegen und wir werden immer Möglichkeiten finden, das glaube ich. Möglichkeiten finden, wo wir anderen helfen können. Auch Möglichkeiten finden, wo Menschen Hilfe brauchen auf verschiedenen Gebieten. Manchmal ist es nur, einem zu helfen, dass er weiß, wo er das oder jenes Papier finden kann, das er ausfüllen muss, gell? Staatliches Papier. Es gibt Menschen, die kommen und da, und staatlich ist alles so kompliziert, so schwierig, dass man manchen Menschen helfen kann und sagen kann, da müsstest du jetzt zum Bürgermeister gehen, um das zu bekommen, oder da müsstest du, hast den Mut, es zu machen, oder soll ich es an deinem Platz machen, oder soll ich mit dir kommen, ja? Und da gibt es Menschen, die plötzlich eine Ruhe finden, Freude finden, weil sie jemand haben, der mitkommt. Im Dorf, wo wir jetzt wohnen, hat sich eine Frau, Nicole, die letzte Woche bekehrt. Sie ist im Endstadium von seinem Krebs und eigentlich wohnt in unserer Straße. Und wir hatten die Freude noch zu sehen, wie sie ihr Leben in Ordnung gebracht hat vor Gott und Buße getan hat und ihr Leben Jesus gegeben hat. Aber von wo kam diesen Kontakt mit dieser Frau eigentlich? Ja, nur als sie krank war und Ursula wusste, die ist krank, hat sie ihr telefoniert, dieser Frau, und gesagt, sie kennen mich nicht, wir sind erst ins Dorf gekommen und so. Aber sie müssen einfach wissen, wenn sie jemals was brauchen, etwas zu kaufen, und wenn sie Schwierigkeit haben zu gehen oder so, kann ich sie fahren oder kann für sie fahren, ich kann die Einkäufe machen, sie brauchen mir voraus kein Geld zu geben, brauchen nur anzurufen, ich bin bereit, ihnen zu helfen. Und Entschuldigung, dass ich störe und wieder höre. Ja? Und ein paar Wochen später kam das erste Telefon von dieser Frau, und die Ursula angerufen hat und gesagt hat, sie wäre froh, wenn sie durchkommt, sie hätte verschiedenes in der Apotheke zu holen. So, okay. Und seit ist der Kontakt gekommen. Ja? Und der Herr hat in diesem Herzen gewirkt. Ursula ist nicht reingekommen und gesagt, sie müssen an Jesus glauben. Ne? Aber da kam das menschliche Gespräch, die Freundschaft hat angefangen. Und dann habe ich ihr Mann, der Pierre, getroffen. Und als jetzt vor dem Sterben ist, diese Frau, die Nicole, jetzt öffnet sich der Pierre und sagt mir der Pierre, ja, aber du, wenn ich dann alleine bin, wenn die stirbt, was werde ich dann, wenn ich alleine bin? Da musste ich zuerst Pierre mal umarmen und ihm sagen, Pierre, wenn sie weggeht, wenn der Herr sie wegnimmt, sie ist gläubig jetzt, wenn der Herr sie wegnimmt, kannst du mit mir rechnen. Wir werden zusammen sein. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dir helfen. Pierre ist noch nicht gläubig. Ich will nicht um diese Schwachheit jetzt, im Moment von seiner Schwachheit, will ich nicht profitieren davon und sagen, du musst gläubig werden. Jetzt ist er schwach. Ja? Jetzt braucht er einen Freund. Jetzt muss er wissen, ich kann in der Straße mit dem Daniel rechnen, es geschehe was es will, ich kann dort anrufen, sie werden mir helfen. Das hat er jetzt schon anderen Nachbarn gesagt. Ja? Hat gesagt, ja, also wenn je was ist, Daniel, ich kann zu Daniel gehen. Die Menschen müssen wissen, dass sie vertrauen können, und die Menschen brauchen Begleitung. Glaube und Werke geht zusammen. Das musst du dich gut einprägen in deinem Gedankengang, dass du es nicht verlierst durch das Leben, sondern kannst du mit der Zeit einen immer besseren Gläubigen werden in der Gemeinde, aber einen ganz schlechten Gläubiger in der Welt. Wo man dein Glaube nur messen kann an deinen schönen Sätzen, an deiner guten Art, an deinem super Aussehen, aber wo man dein Glaube nicht messen kann an Werke. Und die Bibel sagt, der Glaube wird gemessen an Werke. Jetzt muss ich bald aufhören, gell? Das ist ein bisschen viel schon. Habt ihr noch Kraft für einen kleinen Punkt, ja? Geht's noch? Sonst dürft ihr ruhig schlafen, gell? Das stört mich nicht. Einfach nicht laut schlafen, ja? Oder? Wir haben ja keiner da, der auf dem Fenstersims sitzt, oder? Wie bei Paulus. Da brauchen wir nicht den Glauben, um ihn aufzuerwecken. Dann geht's, ja? Dann schlaft lieber auf dem Tisch, dann ist keine Gefahr. Machen wir es mal so besser. Ein anderen Punkt, der unser Glauben bremsen kann oder der den Wachstum im Glauben bremsen kann, steht in Jakobus 4, die ersten drei Verse. Woher kommt Streit und Krieg unter euch? Kommt nicht daher aus euren Lüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlanget damit nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnet damit nichts. Ihr streitet und kämpft. Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfanget nicht darum, dass ihr übel bittet, nämlich darum, dass ihr es in euren Lüsten verzehren wollt. Ich würde das nennen, was da bremst im Glaubensleben, ist eine tiefe Unzufriedenheit. Wenn wir unzufrieden sind, dann haben wir einen Kampf, der immer da ist. Der Kampf, wo wir immer das Gefühl haben, es fehlt uns etwas. Und wo wir immer wieder mit unseren Lüsten zu kämpfen haben, weil wir nie entschieden haben, zufrieden zu sein in Jesus. Das ist eine wichtige Entscheidung für mich. Kann ich einmal in meinem Leben entscheiden, ich bin in Jesus zufrieden? Was heißt das? Das heißt, dass die Bibel sagt, dass wir alles in ihm haben. Also wenn ich ihn habe, da fehlt mir nichts. Und das muss in meinen ganzen Gedankengang hineingehen. Denn in dieser Welt und mit unseren Lüsten werden wir immer Unzufriedenheit auf unserem Weg haben. Du kennst vielleicht das auch, es gibt auch gläubige Menschen, die immer unzufrieden sind. Es gibt Christen, denen ich gesagt habe, ich frage dich nie mehr, wie es dir geht. Denn jedes Mal, wenn ich frage, ist für dich eine Möglichkeit zu klagen. Ja? Und dann sage ich einfach, dich frage ich nicht mehr, ich will für dich keine, je veux pas être une tentation, Tentation? Wer kann Französisch? Tentation? Ha. Jakobus 1 redet davon. Versuchung. Danke. Ich will für dich keine Versuchung sein, ich will dich nicht versuchen zu klagen, darum frage ich dich nicht mehr. Das ist schade, wenn wir ein Leben führen, wo die Unzufriedenheit unseren Glauben immer bremst. Das ist so schade. Wir haben die Gewohnheit, Ursula und ich, dass wir so hin und wieder, vielleicht, weiß ich nicht, zweimal im Jahr Minimum, gehen wir durch unsere Wohnung und schauen unsere Möbel an, ja, unsere Wohnung, und halten in jedem Zimmer, um zu danken, dem Herrn zu danken, beten miteinander. Dann, wenn wir so die Runde machen von unserer Wohnung, die meisten Möbel haben wir geschenkt bekommen. Gell? Wir hatten schon andere Möbel auch, aber die haben nicht, aber die meisten weggegeben. Denn es hat immer wieder Leute gegeben, die keine Möbel hatten, haben wir gesagt, ja, brauchen wir unbedingt, ja, brauchen wir ja nicht das Ding. Können wir auch anders hin, können sie mitnehmen, ja? Aber da gab es wieder Platz und da kamen wieder andere Möbel. Da kamen Gläubige und haben gesagt, ja, aber du, das wäre, ich habe ein Möbel, brauche ich nicht, kann ich das nicht, das wäre doch gut bei dir in deinem Büro so zum, halt für deine Ordner. Ja, also bring mal, gell, an die Ordner rein, ja? Und so kannst du die Runde machen von deiner Wohnung und mit einem herzenvollen Dank von Zimmer zu Zimmer gehen und sagen, Herr, wir haben doch viel zu viel Material. Herr, wir haben doch so viele, dass wir nicht unbedingt brauchen. Und du hast uns geschenkt. Wie gütig bist du mit uns. Jetzt hilf uns, dass wir unser Herz nicht daran hängen und dass wir dankbar bleiben. Dankbarkeit ist so wichtig im Glaubensleben. Sonst kommt immer wieder ins Herzen diese Versuchung, dass wir unzufrieden werden. Unzufrieden. Und das müssen wir lernen, schon ganz klein. Wie ist es wichtig, das zu lernen den Kindern, gell? Dass sie lernen, dankbar zu sein. Dass sie lernen, zufrieden zu sein mit dem, was sie haben. Dass man ihnen zeigt, wie schön sie es haben, wie vieles sie haben, was sie alles haben. Und dass wir ihnen vor allem zeigen, was wir alles in Jesus haben. Und wie glücklich wir sind, dass wir Jesus haben. Sowieso, wie je mehr du mit Menschen beschäftigt bist, wie weniger bist du mit dem Materiellen beschäftigt. Wenn deine Kollegen an der Arbeit oder deine Kollegen in der Schule für dich eine Not werden, ein Gebetsanliegen, dann plötzlich merkst du gar nicht mehr, dass in deinem Zimmer noch Platz wäre für 5 schöne Pflanzen. Denn du bist so damit beschäftigt, dass Gott eingreift in diesen Herzen, dass deine Richtung immer mehr zu den Menschen geht und was sie brauchen und dass das Materielle immer weniger Gewicht nimmt. Das finde ich so toll. Denn Gott hat uns ja das Material gegeben, dass wir einfacher leben können, dass es uns besser geht, um anderen dienen zu können. Ich gehe in Dijon in so ein Quartier, ein spezielles Quartier der Stadt, wo die Polizei nicht mehr reingeht, wo nur Moslem wohnen und wo ziemlich oft so Stadtbusse verbrennt werden. Oder? So das richtige Holima-Quartier, ja? Wo die Messer ziemlich schnell sich öffnen und so. Ja? Da gehe ich in dieses Quartier, um Besuche zu machen. Und im Eingang von diesem Blockquartier, da sind meistens am Abend stehen so 4, 5 Burschen da am Eingang und halten dich an mit dem Auto und sagen, was kommst du da machen in unserem Quartier? Ne? Das sind so Helden, ne? die denken, das Quartier ist unser, ne? Da hat nichts da zu machen. Und das sind solche, die dann nachher, wenn du da drin bist, kommst du raus, hast vielleicht das Auto ist vielleicht verbrennt inzwischen, gell, dass du einen Besuch gemacht hast oder so, ne? Kann vorkommen, ja? Aber ich kann in dieses Quartier hineingehen und Besuche machen. Und ich habe Menschen, die mein Auto hüten. Sogar Menschen, ja? Denn diese Bande, die am Eingang ist, denen, das erste Mal, als ich kam, habe ich gesagt, ah, das ist aber super, dass ihr da seid. Da habe ich ja Ruhe, wenn so viel Ordnung ist in diesem Quartier. Ne? Habe ich gesagt, kann ich euch mein Auto lassen, kann ich es hüten? Ich komme in 2 Stunden wieder. Da haben sie mich, mit dem großen Kleber vorne und hinten, ne? Wir lesen das Evangelium, ja, große Kleber drauf. Da hat einer gesagt, ja, wer bist du eigentlich? Ja? Ich habe gesagt, ich bin Christ, weißt, und ich komme da Besuche machen, rede von meinem Heiland. Spinnt, ja, total. Ganz klar, ja. So ein Alter, der, oh, gut, ja. Da habe ich einen, der eine, der hatte so eine Lederjacke mit viel Eisen dran, so, ja, solid, ja. Da habe ich ihm gesagt, du, ich gehe jetzt das Besuch machen, soll ich dir Schlüssel geben vom Auto oder soll ich es einfach stehen lassen? Ja? Also jetzt geht es nicht mehr, ne? Da habe ich das Auto hingestellt, hat einer gesagt, aber Schlüssel kannst behalten. Wir können es auch nehmen ohne Schlüssel. Da habe ich gesagt, aber da gebe ich Schlüssel, ist doch viel einfacher, oder? Machst nichts kaputt. Da haben sie mir den Schlüssel gelassen, unser Auto auch. Und die waren noch da, die saßen auf dem Trottoir am Boden, es war schon schön Nacht, als ich zurückkam, die saßen noch neben dem Auto, als ich zurückkam. Da habe ich gesagt, so Männer, nichts passiert, alles klar, ja, Auto okay, ja. Habe ich ihn gesagt, ich sage da also doch super, du, jetzt seid ihr die ganze Zeit draußen geblieben, um mein Auto zu hüten. Du. Also, Kerle, ihr seid super. Habe ich jedem 10 Franken gegeben, ja, habe ich gesagt, herzlichen Dank, du. Ihr seid also wirklich tolle Kerle. Ja. Jetzt weiß ich kann reingehen, ich habe meine Kollegen, die mein Auto... Aber wenn dein Auto dein halber Gott ist, kannst du das nicht machen. Das ist ganz klar. Da kannst du dann nicht rein. Wenn dein Auto, wenn man kein Gritz dran machen kann und dein Auto, ja, dann ist besser, gehst nie in dieses Quartier hinein, denn es kann doch brennen, verstehst du? Kann doch brennen ein Tag, ja. Aber wie schön ist, wenn du frei bist, wenn du weißt, das Material hat mir Gott geschenkt, dass ich dienen kann. Und Gott nimmt auch die Verantwortung. Es heißt nicht, dass ihr nicht mal einen Brief bekommt von mir, wo steht, das Auto ist verbrennt. Ist schon möglich. Gell? Aber ich würde doch sagen, das heißt für mich doch nicht, dass ich die Menschen nicht lieben darf, dass ich ihnen nicht vertrauen darf. Denn Gott ist Gott. Und meine Zufriedenheit liegt nicht in meinem Auto. Ich bin sehr dankbar, dass Gott mir das Geld für das Auto gegeben hat. Ich bin sehr dankbar. Denn ich habe ein gutes Auto und kann Langstrecken fahren und bin ausgeruht, wenn ich ankomme. Eine super Maschine. Aber Gott kann sie wegnehmen. Die Zufriedenheit liegt bei Gott und nicht im Auto. Für mich so wichtig, dass der Glauben wachsen kann. Wenn du das persönlich erleben kannst, dass die Zufriedenheit in Jesus immer mehr wächst, dass du weißt, ich habe alles in ihm, ich kann für ihn leben, dann wird dein Leben immer interessanter. Ich muss sagen, das Leben mit dem Heiland, das wird nicht so, wenn man älter wird, so. Nein, das Leben mit dem Heiland, es wird immer interessanter, denn du kennst ihn immer ein bisschen besser. Und da gibt es dir immer mehr Freude, mit ihm zu leben. Tiefe Unzufriedenheit, das macht der Glaube fertig. Da wollen wir einander helfen, auch in der Gemeinde, auch in der Jugendgruppe. Wenn du merkst, dass einer in seinem Leben unzufrieden ist, dann klage ihn nicht an, sondern bete für ihn und helfe ihm mit Liebe, dass er auch in eine Zufriedenheit hineinkommt. Ich glaube, das ist etwas, was ganze Gemeinden lähmen kann, wenn Unzufriedenheit in eine Gemeinde kommt. Dann gibt es so viel Nebensächliches, dass dann einen großen Berg wird. Verstehst du? Das sind die Lieder nicht die richtigen, dann ist das nicht das Richtige, dann ist der Älteste nicht der Gute, dann ist die Predigt ist nicht mehr die richtige, dann ist Unzufriedenheit drin, ja? Und dann lähmt es richtig so die ganze Freude einer Gemeinde. Ich weiß das von der Gemeindegründungsarbeit, gell? Wie manchmal in eine Gemeinde einfach so wie ein Vire, gell? Wie ein Virus, also ein, sagt man Vire, die kleinen Tierlein da, die, ja? Die reinkommt und die ganze Krankheit ist dann drin, ja? Ich will zusammenfassen und aufhören. Zusammenfassen, das heißt, wir sind uns bewusst, dass wir in einer Welt leben, die ganz anders denkt, als die Bibel denkt. Unsere Welt denkt Unabhängigkeit, wir denken Abhängigkeit von Gott.